Guten Morgen, liebe Geschwister. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, es ist heute ganz genau 500 Jahre her. Da stand Luther im Reichstag von Worms und hat gesagt, nein, ich widerrufe nicht, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und eigentlich ist das ein großes Ereignis, nicht nur für die evangelischen Christenmenschen, sondern für die gesamte Christenheit, wird aber natürlich jetzt völlig überdeckt durch Corona. Wir haben heute in Berlin eine besondere Feierstunde, in denen der Toten der Corona-Pandemie gedacht wird. Eigentlich schade, ja, aber natürlich ist auch dieses Gedenken ganz wichtig. Hat direkt mit der Predigt heute nichts zu tun. Ich predige heute ganz ungewöhnlich, völlig ohne Bildunterstützung. Aber das ist auch ein ganz und gar ungewöhnlicher und teilweise auch unheimlicher Text. Ich predige über Hesekiel. Da gibt es schon Bilder im Netz, ohne Frage. Allerdings sind die alle unheimlich und eher verstörend. Also lasse ich das mal weg. Hesekiel ist derjenige der Propheten, der kennt gar nichts. Ja. Er ist in seiner Sprache erschütternd derb. Es werden ganz, ganz viele Bilder und Worte aus dem sexuellen Bereich benutzt. Der Prophet kritisiert Israels Hingabe an falsche Götter. Das versteht er als Hurerei. Und dann verwendet er Begriffe, die absolut derb sind. Würde man sie in der Schule verwenden, würde man rausgeschmissen werden. Und das können wir im Gottesdienst eigentlich gar nicht machen. Und so ist es jedenfalls gemäß Mischnah nach jüdischer Überlieferung verboten, eine Person auch nur in der Einleitung des Buches Hesekiel zu unterrichten. Es sei denn, der ist weise, ja, und kann den Stoff selber verstehen. Gut, da gehe ich in einer Brüdergemeinde einfach von aus, wir sind alle weise genug, dass wir das lesen können. Die bilderreichen Prophezeiungen Hesekiels sind allerdings so reich an Symbolen und Metaphern und auch Allegorien, da kann man ganz fantastische Deutungen ableiten und völlig verwirrende Interpretationen. Und aus diesem Grund ist hier die Gefahr der Fehlinterpretation einfach sehr hoch. Und deshalb dürfen im Judentum nur Menschen über 30 Jahre dieses Buch überhaupt lesen. Darf ich mal gerade eine Handmeldung haben? Wer ist denn hier unter 30? Einmal melden. Ja, es ist problematisch. Wir müssen den Ältesten fragen. Frank, wie sieht's aus? Würdest du eine Sondergenehmigung erteilen? Ich könnte nämlich einfach die schlimmsten Sachen könnte ich weglassen und ich glaube, ich danke dir. Danke. Ihr wisst Bescheid, ne? Schön vorsichtig, ja, nur nicht nervös werden. Hesekiel ist der Sohn eines Priesters, der gehört zu den Israeliten, die 598 deportiert werden, als König Nebukadnezar die alle nach Babylon verschleppt hat. Hesekiel ist Zeitgenosse des Propheten Jeremia, der ist allerdings kein richtiger Israelit, der wohnt nämlich im heutigen Irak am Fluss Kebar. Und dort hat er angefangen, ab dem 30. Lebensjahr prophetisch zu wirken. Und insgesamt war er etwa 20 Jahre als Prophet tätig. Er ist aber in Israel oder in Juda selber nie gewesen. Hesekiel bekräftigt den Monotheismus im Judentum. Gott ist einer, Gott ist unteilbar, Gott ist auch eifersüchtig. Hesekiel übt ganz scharfe Kritik daran, dass die Israeliten sich anderen Göttern zuwenden und so ist eben seine Prophetie häufig ganz und gar auch gewalttätig. Nix Toleranz. Ja? Gott ist ein eifernder Gott. Das Buch gliedert sich in vier Teile. Erster Abschnitt 1 bis 24, da tadelt Hesekiel das Volk wegen Götzenanbetung. Und da die ganze Nation sich von Gott abgekehrt hat, prophezeit Hesekiel, ja, also das wird Ärger geben. Jerusalem wird zerstört werden und die Menschen werden in Gefangenschaft geraten. Das ist eine Prophetie, die tritt noch zu Hesekiels Lebzeiten ein. Im zweiten Abschnitt, Kapitel 25 bis 32, prophezeit Hesekiel den Untergang der Feinde Judas. Moabiter, Edomiter, Philister, Ammoniter, die phönizischen Städte, Tyros und Sidon und auch die Ägypter werden vernichtet werden. Das ist dann sehr viel später ebenfalls eingetreten. Vor allem in diesem Teil hebt Hesekiel ab auf die Allmacht und Allgegenwart Gottes. Gott ist nicht nur ein Gott des Volkes Israel, sondern Gott ist der Herr aller Nationen. Und in dem Zusammenhang wird dann auch von Hesekiel erwähnt, dass Gott einen Streitwagen hat, der Thronwagen Gottes. Das ist ein ganz merkwürdiges Bild. Das ist ein merkwürdiger Streitwagen, der hat große Räder, die allseitig drehbar sind. Da sind viele Augen dran, Gottes Augen an seinem Streitwagen. Ziemlich unheimlicher Apparat. Und war dann also auch nicht überraschend, Erich von Däniken, ja, und auch dann die NASA-Techniker haben gesagt, naja, ist völlig klar, ist ein Raumfahrzeug. Ich selber als Historiker muss sagen, ich denke, das ist ein Streitwagen, einfach nur eine Verbesserung dessen, was die Babylonier und die Hethiter schon hatten. Gott reist auf Wolkenwagen, so singen wir das manchmal. So, und im dritten Abschnitt, Kapitel 33 bis 39, spendet Hesekiel dann Trost für die Exilierten, und er prophezeit den Wiederaufbau Jerusalems und auch den Wiederaufbau des Tempels, und er prophezeit die Rückkehr Gottes. Das ist ebenfalls eingetreten. Der Tempel ist dann von Herodes wieder aufgebaut worden, also das ist der späteste Zeitpunkt, die Israeliten haben also auch vorher schon angefangen zu bauen, und Gott kommt tatsächlich in Gestalt von Jesus dann. Und der zweite Tempel freilich ist dann von den Römern zerstört worden. Und der dritte Tempel, der steht jetzt noch aus. Ja, als der zweite Golfkrieg war, hatte ich schon angenommen, jetzt ist es soweit. Ja, Saddam Hussein hatte mit Skat-Raketen auf Jerusalem geschossen. Und da hatte ich angenommen, naja, eine von diesen Raketen wird dann die Moschee auf dem Tempelberg treffen. Und ist noch nicht soweit. Ich muss noch warten. Einer der berühmtesten Abschnitte im Alten Testament ist Hesekiels Traum vom Tal der verdorrten Gebeine. Sehr, sehr unheimlich. Ein ganzes Tal voll Knochen. Und dieses Tal voll Knochen, so sieht Hesekiel das in seiner Schauung, wird von Gott wiedererweckt in einem neuen Schöpfungsakt. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Ja, das ist für uns ist das eine völlig klare Sache. Ja klar, Wiederauferstehung. Ja, wir werden alle eines Tages auferstehen. Das ist aber zu dem Zeitpunkt, als Hesekiel das formuliert, ist das noch neu. Ja, wir haben hier schon oft gehört, dass Pharisäer und Sadduzäer, die sind sich darüber gar nicht einig, ob es eine Auferstehung gibt. Hier bei Hesekiel ist das völlig klar. Der wirklich entscheidende Unterschied zwischen Leben und Tod besteht in der Gegenwart Gottes. Da, wo Gott ist, da lebt man. Ja, und da, wo Gott nicht ist, da ist dann der Tod. Letzter Abschnitt des Hesekiel-Buches sind die Kapitel 40 bis 48, Ankündigung der messianischen Zeit. Und dann folgen detaillierte Beschreibungen, die auch zum Teil sehr, sehr verwirrend sind. Ein visionäres Gemeinwesen unter der Herrschaft Gottes, eine Theokratie. Da sieht Hesekiel die Endzeit. Es geht um die Apokalypse, die letzten Tage. Das ist teilweise eingetroffen mit Jesus. Wir leben jetzt in der Endzeit. Vieles von dem, was Hesekiel da beschreibt, steht jetzt noch aus. So, und die heutige Schriftlesung, die setzt sich mit dem Hirtenbild auseinander. Hirte ist in der Bibel einer der wichtigsten Alltagsberufe. Ja, die Aufgabe des Hirten besteht darin, muss sich um einzelne Schafe kümmern, aber auch um die gesamte Herde. Und das Hirtenbild in der Bibel, das wird auf die Menschen übertragen, also auf alle Menschen, die eine Leitungsfunktion haben. Und dann schließlich wird das Hirtenbild im Neuen Testament auf Jesus angewendet. Da haben wir gerade schon in der Lesung von gehört. Jesus ist der gute Hirte. Heute lautet das Thema allerdings nicht der gute Hirte, sondern das Gegenteil davon. Thema ist der korrupte Hirte. Und da würde ich jetzt den Text mal lesen. Er ist ziemlich lang. Das ist Perikopentext. Die schlechten Hirten und der rechte Hirt. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du, Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verwirrte, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Heide nicht fragen, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verwirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das, was wir hier lesen, das ist eine Abrechnung. Gott rechnet mit den Hirten des Volkes Israel ab. 32 Kapitel lang geht es beim Propheten Hesekiel um die Sünden Israels und das Gericht Gottes. Immer wieder ruft Hesekiel Gottes Volk zur Umkehr und Buße auf, aber erst ab Kapitel 33 schreibt Hesekiel vom zukünftigen Heil, von Gottes Güte. Aber zunächst geht Hesekiel im Auftrag Gottes mit den Mächtigen des Volkes Israel ins Gericht. Im alten Israel wurden die Mächtigen, die Herrscher und Könige als Hirten bezeichnet. Die Führungsschicht des Volkes. Sie sorgten für das Volk wie Hirten für ihre Herde. Sie sorgten dafür, dass es den Menschen gut ging und verteidigten sie gegen die Feinde von außen. Im Text hören wir jetzt, dass irgendwas schiefgelaufen sein musste. Denn das Volk Israel war im 6. Jahrhundert in einen Krieg geraten. Israel war besiegt. Und viele Israeliten waren umgesiedelt worden und saßen nun im Exil in Babylon. Mit ihnen der Prophet Hesekiel, der als Sohn eines Priesters ebenfalls der Führungsschicht angehörte. Er trauert der alten Heimat nach. Er denkt an das zerstörte Jerusalem und macht den Mächtigen bittere Vorwürfe. Ihr habt euch nicht um die Herde gekümmert. Ihr habt euch nur selbst geweidet. Ihr habt euch nicht um die Schwachen gesorgt, die Verwundeten, Verbunden oder das Verlorene gesucht. Euch ging es nur um euch selbst. Die Schwachen habt ihr ausgebeutet und die Starken ausgebremst. Und nun ist die Katastrophe da. Ziemlich mutig, wie sich Hesekiel gegen die eigene Klasse wendet. Er stellt sich gegen die Oberschicht, der er selbst angehört. Und viele von uns würden am Stammtisch oder auch nicht nur da. Ja, viele von uns würden dem zustimmen. Wir haben immer das Gefühl, dass die da oben ihre Macht nur für sich selbst gebrauchen. Dass die Mächtigen nur ihre eigene Macht sichern, um selbst gut dazustehen. Die Priester, die politisch und gesellschaftlich maßgeblichen Personen, bekommen ihr eigenes Versagen vorgehalten. Ihr seid Hirten, die nicht ihre Herde, sondern sich selbst geweidet haben. Euch geht es gar nicht um die Schafe, die man euch anvertraut hat, sondern es geht euch um euer eigenes Wohlergehen. Statt die Schafe mit allem Einsatz gegen Wölfe zu verteidigen, fasst ihr sie selber auf. Ihr seid Versager! Nein, eigentlich noch viel schlimmer. Ihr seid nicht nur Nieten, die ihre Aufgaben nicht hinbekommen, ihr seid Verbrecher, die das Vertrauen missbrauchen, das man in euch gesteckt hat. Ach, möchte man richtig in Fahrt geraten. Ja, denn das, was Ezekiel vor 2.500 Jahren gesagt hat und geschrieben hat, das würde heute völlig passen. Ja? Unfähige und korrupte Politiker, uns fallen Funktionäre ein, die nur ihre Wiederwahl vor Augen haben. Machen die doch tatsächlich Geschäfte mit dringend benötigten Schutzmasken. Ein Ministerpräsident, der benutzt Autofahrdienst und Hubschrauber gleichzeitig. Ein anderer hat noch nie einen Beruf erlernt und denkt ständig darüber nach, wie man noch Steuern rausquetschen kann. Wirtschaftsbosse, die Unternehmen an die Wand fahren, aber denen das völlig egal ist. Hauptsache, sie haben ihre Millionengage in Sicherheit gebracht. Banker, die Tausende von Arbeitsplätzen aufs Spiel setzen, nicht ohne sich vorher noch Boni abkassiert zu haben. Internatsleiter, die genau wissen, dass ihre Lehrer vielleicht die Kinder misshandeln und missbrauchen. Kirchenleute, die sich an Kindern vergehen, die ihnen anvertraut sind und die nachher so lange leugnen, bis es nicht mehr anders geht. Da ist der Kirchenfürst, der monatelang Gutachten geheim hält. Also eigentlich gar nichts Neues. Ja? Heute wie vor 2.500 Jahren, die da oben machen, was sie wollen. Den Satz haben wir schon so oft gehört. Und Ezekiel, der sagt uns im Namen Gottes, Macht bedeutet Verantwortung. Verantwortung für die Schwachen, für die Verirrten, für die Bedürftigen. Ezekiel sagt, dass zu einer guten Regierung immer auch die Sorge um die gehört, die nicht mitkommen, die am Rand stehen und die drohen, unter die Räder zu geraten. Und ein weiteres. Wir dürfen uns das auch nicht so einfach machen. Es geht nicht nur um die da oben. Denn Hirten, das sind nicht nur die anderen. Wir sind auch alle Hirten. Hast du es nicht gewusst? Verantwortung tragen wir alle. Auch wir sind betraut mit anderen Menschen und ihren Anliegen. Vielleicht bist du Lehrer oder du bist Arzt. Du bist Chef oder Kollege. Du hast eine Familie, du bist vielleicht Mutter oder du bist Vater oder du bist Kind von alten Eltern. Vielleicht haben wir Nachbarn, die uns anvertraut sind. Oder wir haben eine Aufgabe in der Gemeinde übernommen. Manche leiten einen Hauskreis oder sind im Kindergottesdienst. Hirten für die Kinder. Wir sollen füreinander Hirten sein, sagt Gott. Füreinander da sein, füreinander sorgen. Kein fragt Gott, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und die Antwort Gottes lautet, ja, du sollst deines Bruders Hüter sein. Du sollst nicht töten, wie Kain es tat, sondern du sollst ihm helfen, für ihn da sein. So die Kritik von Ezekiel trifft also nicht nur die da oben, sondern letzten Endes alle Menschen, die in der Verantwortung stehen für einen anderen Menschen. Und Ezekiel meint auch, dass wir dringend mehr Menschen brauchen, die ihren Einfluss dafür einsetzen, für die zu sorgen, die auf der Strecke bleiben. Aber Gott findet solche Menschen nicht in der Führung des Volkes Israel und sagt deshalb, euch wird die Verantwortung entzogen. Euch gehört die Herde nicht mehr. Schluss jetzt! Ein vernichtendes Urteil über uns. Ein vernichtendes Urteil für alle Menschen, für alle Führungskräfte, ein vernichtendes Urteil auch für uns. Aber bei dieser Aussage bleibt Gott nicht stehen, denn wir sind, Gott sei Dank, nicht nur Hirten, sondern wir sind auch Schafe. Die Schafe des guten Hirten. Wir sind die Schafe. Naja, das ist nicht einfach. Wer möchte schon gerne als ein Schaf bezeichnet werden? Du Schafskopf. Ja? Oder wer ist schon gerne ein Schaf? Da gibt es ja nicht nur positive Assoziationen. Schafe sind doof. Herdentrieb, Geblöcke, Gestank, ja auch Lammkotelett, dämlicher Blick, ewiges Gemeckere, um nur ein paar von diesen Sachen zu nennen. Ja. So, und weiter, zwischen Schaf und Hirten gibt es normalerweise ein ganz klares Gefälle. Ja. Der Hirte hat die Macht und das Schaf ist ganz und gar von ihm abhängig. Und Gott sagt in diesem Predigttext, dass es auch um die Schafe nicht so gut aussieht. Es ist finster, trüb um sie. Sie haben sich verirrt, sind zerstreut. Manche sind verwundet, viele sind schwach, zum Teil sogar sehr, sehr schwach. Und in dieser Situation verkündet Gott durch Hesekiel seinen Heilsplan. Er hat einen Entschluss gefasst. Er sagt, mir reicht's. Jetzt kümmere ich mich selber. Gott selbst wird als Hirte auftreten. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verwirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Schauen wir noch auf die Aktivitäten Gottes im Text. Das ist ganz erstaunlich, was Gott tun will. Er nimmt mich an. Er sucht mich Verirrten und Verwirrten. Er rettet mich Zerstreuten. Er führt heraus und sammelt. Er weidet uns an den besten Plätzen. Ich darf dort lagern und sicher sein. Ich darf es mir gut gehen lassen. Gott sucht das Verlorene. Er bringt das Verirrte zurück. Er verbindet unsere Wunden. Er stärkt meine Schwäche. Er behütet meine Stärke. Er weidet mich als der gute Hirte. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. In der Hand des guten Hirten. Und das ist alles wahr geworden, was Hesekiel da im Namen Gottes angekündigt hat. Wie so vieles sich erfüllt hat, was die Propheten vorausgesagt haben. Es ist wahr geworden in Jesus, dem guten Hirten. Er ist der wahre gute Hirte für seine Menschen. In Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus hat dieses Hirtenamt immer wieder betont. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das steht in Lukas 19. Und Jesus, der hat das auch mit Leben gefüllt. Er hat mit Zöllnern und Sündern gegessen. Hat sich um die Kranken gekümmert und sie geheilt. Er war bei den Menschen, die ausgestoßen waren und die kein großes Ansehen hatten. Aber er sah sie an und das machte sie gesund an Leib und Seele. Jesus zeichnet genau das als Hirten aus, was die Mächtigen zur Zeit des Hesekiel nicht taten. Er stärkt das Schwache, er verbindet das Verwundete, er sucht das Verlorene, er sucht die, die im Abseits stehen und er behütet das Starke. Wie sind wir denn heute Morgen hier hingekommen? Fühlst du dich gerade eher schwach oder vielleicht sogar verloren? Wenn ja, dann gibt es eine gute Nachricht. Jesus fühlt sich an den Rändern am wohlsten. Er sucht besonders gern die Menschen auf, die nicht in der Mitte sind, sondern die, die am Rand sind oder herausgefallen sind. Jesus schreibt keinen Menschen ab. Er lässt es sich viel kosten, auch nur einen einzigen zu gewinnen. Er hat eine Schwäche für die Armen. Das ist seine Stärke. Er nutzt meine eigene Schwäche, die er sehr gut kennt, nicht aus, sondern Jesus ermutigt mich und will mich stärken. Und in unserem Text wird auch betont, er behütet, was fett und stark ist. Naja, damit ist natürlich nicht der Bauch gemeint, ja, sondern ja, ich stelle etwas dar. Wir haben hier in unserer Gemeinde auch Repräsentanten. Ja, nein, mit Fett ist nicht gemeint Fett, sondern eher gesund und stark. Ja, es gibt sie. Und auch das Herz Jesu schlägt nicht nur für die Schwachen einer Gemeinde, sondern für die Starken auch. Für die Schwachen zuerst, aber dann auch für die Starken. Und als größten Liebesbeweis tut er das, wozu ein mutiger und guter Hirte bereit ist. Er lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte Jesus lässt sein Leben für die Schafe. Er wird selbst ein Schaf, ein Lamm, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er opfert sich selbst, nicht um uns vor bösen Tieren zu beschützen, sondern vor Sünde und ewigem Tod. Jesus gibt sich selbst hin, aus Liebe zu uns. Und wo ist der Hirte heute? Er ist hier. Hier in dieser Gemeinde und in den Menschen, die ihm Einlass geben in ihre Herzen. Er will seine Menschen lieben, uns weiden und für uns sorgen. Und dazu braucht er uns.
Gott gibt uns Anteil am Hirtenamt Jesu. Gott sucht Hirten. Und er sucht sich solche schwachen Menschen wie Petrus und andere aus und macht sie nun zu richtigen Hirten, die in seinem Auftrag reden und handeln können. Diesen Hirtenauftrag gibt Gott an seine Gemeinde weiter, an uns alle. Man hat den Theologen Karl Barth einmal gefragt, was denn wohl die Zusammenfassung seines Glaubens sei. Und er sagte es mit einem alten Kirchenlied. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebt, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Amen.